Es gibt Situationen, da fragt man, Herr, was hast du mir zu sagen? Rede doch. Und jetzt verlassen alle den Gottesdienst. Dankeschön. Und dann gibt es die Möglichkeit, das, was wir auch am 1. Januar gemacht haben, so ein Losungskärtchen zu ziehen. Das ist jetzt nicht das Orakel von Delphi oder so irgendwas Ähnliches, nicht? Man kann das auch missverstehen oder missbrauchen oder so irgendwas. Man muss da vorsichtig mit sein. Und auf der anderen Seite kann es doch etwas sein, wo Gott mich anspricht. Wo ich vor ihm bin und sage, oh Herr, was hast du zu mir zu sagen? An welcher Stelle möchtest du mir ein Wort sagen? An welcher Stelle möchtest du einen Akzent setzen? Rede doch zu mir. Und dann kommt so ein Vers, ein Bibeltext, eine Stelle, zusammengefasst, ein wenig eingedampft. Muss ja immerhin so auf ein Kärtchen passen. Das ist bei uns in der Gemeinde Tradition schon seit längerem. Ich kenne diese Tradition wenig. Ich habe am 1. Januar für uns als Gemeinde so einen Vers gezogen. Und ich dachte, dass wir darüber reden sollten, uns diesen Text einmal anschauen. Daniel 9, Vers 23. Du bist von Gott geliebt. Du bist von Gott geliebt. Es gibt Situationen, da ist man entmutigt. Da ist man sehr weit weg von sich und von Gott und von allem. Wenn so ein Wort in deinem Herzen, in meinem Herzen, in unseren Herzen Feuer schlägt, Funken schlägt, wenn Gott da seine Hand drauf legt und das bestätigt in unseren Herzen, ist das ein wichtiges Reden Gottes. Das ist mir immer mal wieder so gegangen im Lesen des Wortes Gottes, dass bestimmte einzelne Verse anfangen zu leuchten, anfangen wichtig zu werden und ich spüre, Gott redet da zu mir. Und ich habe die Situation vor Augen, in welche Situation dieses Wort hineingehört. Manchmal ist das so. Es gibt solche Verse beziehungsweise solche Momente, wo Gott dann seinen Finger da drauf legt und das in deinem, in meinem Herzen bestätigt. Ein Wort an uns als Gemeinde. Ein Wort an uns als Gemeinde. Du bist, ihr seid, wir sind von Gott geliebt. Wir sind Gemeinde Jesu. Wir sind seine Braut. Diese Gemeinde ist meine Gemeinde. Es ist mein Volk. Hier wohne ich, hier rede ich, hier handle ich. Hier bin ich zu Hause. Vergesst das nicht. Und ich denke, das ist schon eine ganz wichtige Sache, dass wir das nicht vergessen. Bei all dem, was an organisatorischen Dingen klar ist oder was geklärt werden muss. Nächsten Sonntag fällt hier der Gottesdienst aus, der Sonntag danach ist Gemeindeversammlung. Wir haben dieses und jenes, verabschieden den, führen den in neuen Dienst ein. All diese Dinge natürlich, sowas Organisatorisches ist Gemeinde und findet in Gemeinde statt und muss geplant, organisiert und was weiß ich was. Wir müssen 14 Tage vor der Gemeindeversammlung das bekannt geben. All diese Dinge natürlich. Und doch ist Gemeinde mehr als Organisation oder irgendwas Organisatorisches. Gott redet, Gott wohnt hier. Gemeinde ist sein Volk, seine Braut. Du bist von Gott geliebt, Gemeinde in der Auerstraße. Vergiss das nicht. Wenn wir uns hier versammeln, Gott redet hier. Gott handelt. Mit der Frage, ob wir das erwarten, ob unser Herz offen ist, nicht wenn der predigt, wenn der predigt und wenn der predigt, von dem komme ich nicht, mit dem bin ich da und so. Nicht all diese Dinge, na klar, das geht in unseren Herzen ab, dass wir mit dem einen was anfangen können, mit dem anderen nicht und diese Lieder und diese Technik und all das, was uns dann ablenkt. Vergesst es nicht, das alles ist Gemeinde Gottes, seine Braut. Und Gott hat sich darauf eingelassen. Zu Weihnachten reden wir von der Krippe, dass er in irgendein unvollendetes Haus, in irgendeine unvollendete Krippe in dieses Vorläufige hineinkommt und seinen Sohn mitten hineingibt. Gemeinde Gottes, du bist von Gott geliebt. Ein Hinweis für uns als Gemeinde. Sicherlich auch ein Hinweis für uns als Gemeinde, du bist von Gott geliebt, dass wir diese gute Botschaft weitersagen. In einen Stadtteil hinein, wo es viele Menschen gibt, die nicht wissen, wo oben und unten ist. Gott hat dein Leben gewollt, Gott hat dich geschaffen, er will dich und er will nicht, dass du es wegwirfst. Er will nicht, dass du durcheinander kommst. Er will nicht, dass du das, was du da mit deinem Leben machst, dass du das damit anfängst. Das hat er dir dafür nicht gegeben. Er wollte dich segnen. Mach es doch nicht zur Qual für dich und für die Menschen um dich herum. Du bist von Gott geliebt, eine Botschaft, die Gott uns anvertraut, weiterzugeben. Es ist noch Gnadenzeit. Ja, Gott gibt Endzeit und es wird alles zusammengefaltet, sicherlich. Aber es ist noch Gnadenzeit. Auch wenn Gott, wenn Jesus morgen wiederkäme, heute wäre die Möglichkeit, mit ihm klare Sache zu machen, reinen Tisch zu machen, neu anzufangen. Vergesst es nicht, nehmt es ernst, sagt es den Menschen. Wirf dein Leben nicht weg, es ist wertvoll. Gerade wenn man zurückblicken muss auf das, was vielleicht im letzten Jahr gewesen ist, dass man bei irgendeiner, Aktienkatastrophe 50.000 Euro verloren oder was auch immer, wo man sich sagen muss, meine Zeit, habe ich das nicht absehen können. Es gibt bestimmte Dinge, da sagt man, am liebsten würde ich mir in meinem Leben ein Ende setzen. Wirf es nicht weg, du bist von Gott geliebt. Das sollen wir den Menschen weitersagen. In einem Stadtteil, wo mehr und mehr Menschen drüben sich in der Diakonie das Essen abholen, weil sie zu Hause nichts mehr zu essen haben. Was ist mein Leben wert, wenn Gott mich nicht mal versorgt? Wirf dein Leben nicht weg. Es ist vor Gott wertvoll. Du bist von Gott geliebt. Vergessen wir nicht, dass es einen Stadtteil gibt um uns herum, der diese Botschaft braucht. Menschen hier sind, in deren Wohnung man am liebsten gar nicht reinschauen würde. Und doch leben sie hier. Und manchmal sind mehr Weinflaschen da vor Ort als Brotstücke auf dem Teller. Situation. Und dann sicherlich auch an dich. Du bist von Gott geliebt. Wie vielen Menschen begegne ich, auch in unserer Gemeinde, aber nicht nur, die wissen von dem, dass Gott ein Gott ist und dass er da ist und dass er heilig ist. Aber wenn ich mich und mein Leben anschaue, Gott kann mich nicht lieben. Wie oft habe ich das hören müssen? Gott kann ja für die anderen. Das ist gut, wenn du das anderen sagst, aber ich weiß ganz genau, Gott liebt mich nicht. Denn was ich in meinem Leben verbockt habe, das ist so ein großer Müll. Schön, wenn du das verkündigst, mach es weiter. Aber für mich gilt's nicht. Ich habe so viel Mist gemacht. Alles schief gelaufen. Was ich angepackt habe, ist zum Mist geworden. Es gibt Menschen auch unter uns, die so denken und so von sich überzeugt sind, dass sie sich nicht von Gott geliebt wissen. Wenn man zurückblicken muss auf Dinge, die schief gelaufen sind, Schuld und Sünde, die man selber kaputt gemacht hat, Dinge, die Gott eigentlich hat gerade machen wollen, Botschaft der Ermutigung. Ermutigung ist sehr notwendig. Mir begegnen mehr und mehr Menschen, denen diese Gesellschaft viel zu kompliziert wird. Und die dann alle Sachen, die Briefe vom Amt oder was weiß ich, gar nicht mehr öffnen, weil sie sagen, ich verstehe es erstens nicht, ich kann gar nicht darauf reagieren. Und die haben sowieso schon mit Rechtsanwalt gedroht, was soll ich denn da mal, lass es liegen, komm. Denen das Leben viel zu kompliziert wird und es ist nur ein Moment der Zeit, wo sie sich ganz hängen lassen, es hat ja doch alles keinen Zweck mehr. In so eine Situation hinein gesagt zu bekommen, Gott hat dich lieb, Gott hat dich geschaffen und dich gewollt, du bist von Gott geliebt, ist etwas ganz Wichtiges. Es erstens für sich selber zu hören, Zweitens, dass wir als Gemeinde das hören. Und drittens, dass wir es hören, um es anderen weiterzusagen. Das ist ein Stück Wahrheit. Gott liebt uns. Gott hat uns angenommen. Er hat alles gegeben. Er hat für dich seinen Sohn gegeben. Das Beste, was er hatte, damit du leben kannst. Leben hast und volle Genüge. Und dann lass uns mal schauen, warum es an der einen oder anderen Stelle in deinem Leben nicht hat sich entbreiten dürfen, entfalten dürfen. Woran liegt das? Lasst uns da genauer hinschauen. Nun sind solche Zettel natürlich immer verkürzte Worte Gottes. Sie müssen auf eine Karte passen. Mindestens ein Wort von Paulus bräuchte zwei Karten bei all den Prinzipien und Partizipien, die er da anfügt. Aber bei Daniel ist es manchmal ähnlich. Ich habe einmal diesen Vers ganz aus dem Luther übernommen und möchte ihn euch lesen. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort. Ich komme, um es dir jetzt kundzutun, denn du bist von Gott geliebt. So achte auf das Wort, damit du diese Erscheinung verstehst. Wenn man so ein Wort hat, wo man den Eindruck hat, meine Zeit, da redet Gott, da spricht er in meine Situation. Viel ist schief geworden und schief gelaufen, aber Gott steht zu mir, ich möchte mit ihm neu anfangen. Dann ist es vielleicht eine große Hilfe, einfach mal die Bibel aufzuschlagen. Und Daniel ist einigermaßen in der Mitte. Sei nicht entmutigt, wenn du den Propheten Daniel vielleicht nicht gleich findest. Du also eine Losung oder was auch immer ziehst und vielleicht den Daniel, wo ist er denn? Wenn man diesen Vers sich einmal anschaut und das mit dem verkürzten Bibelvers vergleicht, wird man da nicht neugierig? Schon als du anfingst zu beten, da erging Antwort. Da leuchtet doch fast so ein bisschen Geschichte auf, bisschen von dem Hintergrund. Da betet einer, Daniel ist es nun. Und in dem Moment, wo er sich hinkniet oder hinsetzt und betet, da beginnt Gott zu antworten. Was leuchtet da alles auf? Gott nimmt dein Gebet ernst. Gott nimmt deine Sorgen ernst, wenn du sie ihm sagst. Auf so ein Bibelwort genauer hinzuschauen, lohnt sich. Sich das mal anzuschauen, aufzuschlagen, zu gucken, in welchem Zusammenhang steht das denn, überhaupt mal den ganzen Vers wahrzunehmen. Möglicherweise passt das alles gar nicht auf so eine arme Karte. Sich diese Mühe mal zu machen und zu sagen, Herr, gibt es da Dinge, gibt es da Situationen, mit denen du mich noch intensiver ansprechen willst, das vertiefen willst, dieses Wort, du bist von Gott geliebt? Nun ist dieses Wort ja nun zunächst einmal an den Daniel. Kaum hat er sich hingesetzt zu beten, ergeht ein Wort. Und ich bin gekommen, dir das zu erklären. Es ist ja interessant, in diesem Bibelvers wird deutlich, dass da ein Engel, Gabriel ist es dann, wenn man genauer nach, also ein bisschen weiter, lesen wir auch gleich noch, nachliest. Gott sendet nicht nur ein Wort, nicht nur so ein blankes Stück Erkenntnis oder was, sondern er schickt jemanden mit, um es dir zu erklären. Wort Gottes ist immer Gemeinschaft, ist immer etwas, wo Gott Interesse daran hat, dass ich es verstehe, dass ich es einordnen kann, dass ich es in mein Leben integrieren kann. Er schickt den Engel Gabriel mit und das passiert schon am Anfang, die ersten Zeile seines Gebetes, schickt Gott den Gabriel mit, um es dem Daniel, der betet und Gott nicht mehr versteht, das zu erklären. Wort Gottes, Gott möchte, dass ich es verstehe, dass ich es einordnen kann. Ich darf zu Gott kommen, ich darf ihm meine Sorgen sagen, meine Dinge, die mir Not machen. Gott fordert mich auf dazu, er lädt mich ein, ich habe vor seinem Angesicht Platz. Er schüttelt sich nicht, wenn er all das Dumme und Blöde hört, was ich ihm dann Sorgen sage, sondern er freut sich darüber. Und antwortet sofort und schickt Gabriel den Engel sofort auf die Reise und möchte, dass du es verstehst und hat ihm gesagt, erkläre es ihm, damit Daniel das versteht, was da drin steht. Du bist nicht allein, Gott hört und schickt einen seiner Boten. Nun bin ich selber nicht so ein ganzer Engelfan. Ich halte es lieber mit dem, dass man zu Gott selber beten soll, zu Jesus selber sprechen soll und nicht irgendeinen Engel oder irgendeinen Heiligen oder so irgendwas mit einfügen muss. Aber Gott sendet seine Engel. Altes und Neues Testament sind voll davon. Es gibt solche Begegnungen. Manchmal sind es auch die Engel, die Boten aus der Gemeinde, die dir manches aus dem Wort Gottes erklären, deutlich machen, hinweisen. Manchmal sind wir es auch als Gemeinde, die für einen anderen Boten Gottes werden, es erklären, ein wenig aufschlüsseln, von dem aufschlüsseln, was dahinter steckt, was damit deutlich werden soll. Gott sendet Boten. Manchmal sind es auch Menschen aus der Gemeinde, aber manchmal sind es eben auch solche Engel. Und es gibt den einen oder anderen, der dann auch schon ganz akustisch Dinge gehört hat, wo Gott geredet hat. Es gibt solche Situationen. Aber merke auf, achte auf das Wort. Das ist natürlich auch etwas, was in diesem Vers drin steckt. Wenn du schon zu Gott redest, dann höre auch zu. Wenn Gott schon eine Antwort auf den Weg schickt und einen Engel mit dieser Antwort zu dir gibt, dann höre auch zu. Merke auf. Erinnere dich dran. Behalte es, schreib's auf. Damit du es nicht in Vergessenheit irgendwo, wo habe ich es hingelegt? Es soll etwas sein, wo Gott dich erreicht. Der Betende, der Zuhörende, derjenige, der Antwort von Gott haben will, der soll dann auch zuhören. Ja, man kann natürlich auch immer nur auch das Gebet mit vielen Sorgen zuschütten und Gott kommt gar nicht zum Antworten. Und dann leidest du wieder daran, dass du Gott vielleicht gar keine Zeit gegeben hast zum Antworten. Hör zu. Lass dir Zeit. Nimm dir die Stille. Steig aus deiner Hektik aus. Nimm dir die Zeit dazu. Lies das Wort Gottes und nimm dir Zeit, zuzuhören, wann und wie Gott reden will. Das ist jetzt ein Vers gewesen. Ich hoffe, wir können ein wenig mit dem anfangen. Interesse wecken am Wort Gottes. Wer ist eigentlich Daniel? In welcher Situation redet er? Wann hat er gelebt? Was ist das für eine Sorge, die er hat, die er Gott sagt? Ich möchte mit euch den Predigttext komplett lesen. Daniel 9, die Verse 3 bis 23 in Auswahl. Ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten, zu flehen und erfasten. Ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrt hast, denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt und sind gottlos gewesen, abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten abgewichen. Du, Herr, bist gerecht. Wir aber müssen uns alle heute schämen, die von Juda und von ganz Israel. Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Väter, wir müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Bei dir aber, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn wir sind doch abtrünnig geworden. Darum trifft uns auch ein so großes Unglück, wie er geschrieben steht im Gesetz des Mose. Wir aber beteten nicht einmal vor dem Herrn, unserem Gott, so dass wir uns von unseren Sünden bekehrt hätten. Du, Herr, aber bist gerecht in allen deinen Werken. Wir aber gehorchten deiner Stimme nicht. Ach, Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn von deiner Stadt Jerusalem. Höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Antlitz über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, öffne deine Augen und sieh an unsere Trümmer. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Als ich noch so betete und meine und meines Volkes Sünde bekannte, da kam der Engel Gabriel, den ich zuvor schon in einer Erscheinung gesehen hatte, dicht an mich heran. Er sprach: Daniel, jetzt bin ich gekommen, denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich komme, um es dir kundzutun, denn du bist von Gott geliebt. So merke nun auf das Wort, damit du die Erscheinung verstehst. Und dann geht's los. Ach, würden wir doch anfangen mit unserem Gebet: Ach Herr, sieh auf meine Trümmer, die ich hergestellt habe. Du hast mir Segen gegeben, was habe ich draus gemacht? Sieh an auf unsere Trümmer. Und du hast es uns in deinem Wort doch gesagt, aber wir haben nicht mal uns hingesetzt und gebetet. Was spricht hier aus dem, wie der Prophet Daniel mit Gott umgeht? Wie tief zerknirscht ist er über sich und seine Situation? Und er macht sich eins mit den Sünden seiner Fürsten und seiner Väter und seiner Könige. Eigentlich, er ist ja ein junger Mann. Eigentlich hat er mit dem, was in Vorzeiten an Schuld und Sünde gewesen ist, ja nichts zu tun. Er hätte sagen können: Was habe ich damit zu tun, o Herr? Muss ich die Sünde meiner Väter auslöffeln? Warum strafst du mich und meine Generation? Hättest du doch unsere Väter gleich gestraft. Da warst du barmherzig und ich muss jetzt hier im babylonischen Exil sein. Man hätte auch anders beten können. Man hätte sein Gebet ganz anders formulieren können. Er hätte wahrscheinlich auch recht gehabt. Was hat Daniel mit der Sünde von vor 100 und 200 Jahren zu tun? Er hätte da sagen können: Oh, ich habe da so die Gnade der späten Geburt, ich bin ja nicht in Auschwitz gewesen, all diese Dinge. Das ist doch so selbstverständlich für uns heute, dass wir ganz anders beten würden. Daniel sagt: Ich und meine Fürsten, wir sind doch alle gleich. Herr, sieh an auf unsere Trümmer. Das, was wir gemacht haben. Und du hast es uns doch gesagt. Und dem Propheten Mose steht es ja. Du hast es uns vorhergesagt. Und wir haben nicht mal die Zeit gefunden zu beten. Was haben wir für geistliche Trümmer hergestellt? Du hast recht, Herr, wenn du uns bestrafst. Was für ein Gebet. Man kann verstehen, dass Gott sofort einen Engel schickt, wenn so jemand betet. Das ist vielleicht so ein Gebet, wo Gott sofort darauf antwortet. Und was wir nachvollziehen können, wenn Gott sofort darauf antwortet: Gabriel, geh hin und halt den Mann fest, sonst passiert mit dem ein Unglück. Manchmal bedarf es aber auch dieser inneren Zerknirschtheit, dass man vor Gott gerade steht und sagt: Herr, ich selber bin schuld gewesen. So ein Mist. Und auf der anderen Seite, Daniel weiß sehr wohl, du bist doch ein Gott der Barmherzigkeit. O Herr, sieh an unsere Trümmer, aber die Trümmer sind nach deinem Namen benannt. Was für ein Gebet. Aber die Trümmer, Herr, sind doch nach deinem Namen genannt. Sie heißen doch wie du. Ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte, so ein Gebet so zu formulieren. Diese Trümmer, o Herr, ich habe sie gemacht, aber das... Sie sind nach deinem Namen genannt. Du wolltest drin wohnen. Wie eine enge Vertrautheit Daniel mit Gott umgeht. O Herr, diese Trümmer, sie sind nach deinem Namen genannt. Komm du, handle nach deinem Namen. Und wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit. Das muss erst mal ein Jude sagen. Zur Zeit Jesu sagen sie: Wir sind Kinder Abrahams, du musst uns segnen. Der ganz andere Zungenschlag. Wir sind Kinder Abrahams, was willst du? Gott muss uns segnen. In dem Moment, wo Gott uns segnen muss, wird die Sache schief. In dem Moment, wo jemand kommt und sagt: Herr, ich kenne dich als Barmherziger, du weißt, was ich alles schief gemacht habe, vergib mir, fang neu mit mir an, schickt Gott sofort seinen Engel. Ich denke, da steckt eine tiefe geistliche Wahrheit dahinter. Gott ist bereit, sofort zu antworten. Aber wenn wir mit der falschen Herzenshaltung kommen, o Herr, ich bin Sohn Abrahams, du musst mich segnen, egal was ich tue, nicht Friede, Freude, Eierkuchen oder so, da tut sich nichts. Das muss man wissen. Merke auf, Daniel. Achte auf das, was ich dir jetzt sage. Es ist ja interessant. Die Antwort Gottes an Daniel ist ja jetzt nicht nur, dass er ihm auf die Schulter klopft und sagt, Daniel, nimm's nicht so schwer. Du weißt von deiner Schuld und die deines Volkes und das weiß ich, aber ich bin da. Das, was Gott ihm dann sagt, das, was jetzt danach kommt, was man lesen kann, ist schon eine komplette neue Zukunft. Die nächsten Kapitel, Gott offenbart ihm das, was er schon längst mit Israel vorhat. Das und das und dann wird der kommen und das wird das und dies und jenes. Das ist nicht nur ein Wort, nimm's nicht so schwer, da müssen wir durch und dann schauen wir mal, wie es dann kommt, sondern Gott hat schon alles vorbereitet, hat schon einen kompletten Plan. Ist doch hochinteressant, wie die Aussage, man muss es dann nachlesen, habe ich jetzt alles nicht abgeschrieben. Lest mal, was dann kommt. Offensichtlich hat Gott nur auf diesen Moment gewartet, hat schon alles vorgeplant. Wenn Daniel kommt, ich werde es ihm sofort sagen. Das gilt doch auch für dich. Wenn du zurückblicken musst auf Dinge, die schiefgelaufen sind, Gott hat einen Weg. Und wenn du zu ihm kommst, er ist sogar bereit, es dir zu sagen. So wie er dem Mose gesagt hat, was er mit Israel vorhat und wie er es dem Daniel gesagt hat und wie er es Jesus auch gesagt hat. Ein Bibeltext, Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Das scheint ein Wesenszug unseres Herrn zu sein. Kaum, dass wir uns zu ihm kehren, damit fängt ja unser Predigtext eigentlich an, und ich kehrte mich zu Gott und betete mit ihm. So fängt dieser Daniel-Text ja an. Offensichtlich nimmt uns Gott sofort in die vertraute Nähe hinein und erklärt uns das, was er vorhat und was er möchte und seinen Willen. Und es ist nicht nur eine Antwort, komm, wir gehen da gemeinsam durch, sondern Gott hat einen Plan und er offenbart ihn. Und Jesus sagt, ihr seid meine Freunde und deswegen habe ich euch alles gesagt, was Gott gesagt hat. Was ich bei Gott gehörte, ihr wisst es auch. Gott lässt uns nicht im Unklaren, Jesus lässt uns nicht im Unklaren. Wir können zu ihm kommen, wenn wir in seiner Nähe sind, werden wir eingeweiht in das, was er vorhat. Aber man muss sich auf den Weg machen. Man muss sich auf den Weg machen und sich zu Gott kehren. Und man muss bereit sein, das, was Gott dann sagt, darauf zu merken, darauf zu achten, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, in der Bibel mal nachlesen, was kommt denn jetzt alles bei Daniel? Daniel kehrt sich zu Gott, kaum bekehrt er sich zu Gott, ist der Engel schon auf dem Weg. Und Gott weiht ihn nicht nur ein in seine Liebe, sondern in die gesamte Zukunftsplanung, was er mit Israel vorhat. O Herr, sieh an unsere Trümmer, sie sind doch nach deinem Namen genannt. Du kannst genauso zu Gott kommen, genauso ehrlich, genauso offen. Du darfst genauso an die Barmherzigkeit Gottes appellieren, an die Gnadentür Gottes klopfen, o Herr, ich bin doch nach deinem Namen genannt, ich bin doch deine Schöpfung, ich bin doch dein Kind. Vielleicht hast du mal mit Jesus Anfang gemacht. Sicherlich, manchmal gibt es Situationen, da schlagen auch wir unsere Hände überm Kopf zusammen, auch in so einem Gebet, o Herr, wenn ich nachdenke über mein Leben, was ist da eigentlich alles passiert und schiefgelaufen? Daniel anerkennt Gottes Gerechtigkeit und sagt, du hast recht gehandelt. Du hast es uns vorher gesagt, so und so wirst du handeln. Und du hast so gehandelt. Du bist gerecht. Wir müssen uns schämen vor dir, o Herr. Sieh an unsere Trümmer. Sieh an meine Trümmer. Aber sind diese Trümmer nicht nach deinem Namen genannt? Sei uns wieder barmherzig, Herr, hebe dein Angesicht auf und sieh uns an, öffne deine Ohren. Und als ich noch so betete, da klopfte der Engel Gabriel an. Gottes Antwort kommt sofort und er redet. Zum Schluss. Chamudot steht da. Du bist geliebt. Das, was im Deutschen ein ganzer Satz ist, sind im Hebräischen zwei Worte. Chamudot ata. Kostbarkeiten du. Wie übersetzt man sowas? Du bist geliebt, du bist ein Liebling. Wer in die unterschiedlichen Übersetzungen mal hineinschaut, wird sehen, wie die Übersetzer versuchen, das auszudrücken, was da steht. Chamudot ata. Chamudot ist etwas Erlesenes, etwas Wohlschmeckendes, etwas Liebenswertes, etwas Kostbares. Es ist eine Pluralform. Eine Pluralform. Du, Daniel, bist wie viele Kostbarkeiten. Das macht deutlich, dass das nicht nur ein, sondern viel ist. Das macht die Größe der Kostbarkeit auf. Du bist wohlschmeckend, nicht? Ohne dass er ihn da nun aufgegessen hätte. Ein Wort, was der Prophet Daniel liebt, bis auf vier Ausnahmen im Alten Testament kommt dieses Wort, dieses seltene Wort, nur im Buch Daniel vor. Und an unterschiedlichsten Stellen. Aber es ist im Plural. Und es ist feminin, also ein weibliches Wort. Möglicherweise die Kostbarkeit oder der Schmuck, den man einer Frau gibt, sie zu heiraten, eine Braut. Nicht die Ohren und hier vorne und hinten und was weiß ich was. Du bist wie mein Schmuck oder wie der Schmuck meiner Braut. Viel, Plural. Schmuck ist wahrscheinlich immer weiblich. Es macht deutlich, Daniel, du gehörst zur Braut, zu meiner Braut. Du bist mir wertvoll, ich bin in dich verliebt. Du gehörst zu meiner Brautgemeinde. Und du stehst für mich im Plural, du bist geistlich gesehen so viel. Das ist mehr als du bist geliebt oder so irgendwas. Ja, Gott ist die Liebe, Amen und Schluss. Chamudot ata, du bist Schmuck. In meiner Hand bist du wie Schmuck, wertvoll, begehrenswert, schön. Ich bin in dich verliebt. Was für ein Wort, was für eine Aussage. Daniel wird das erklären.
Er muss dann den Preis bezahlen. Wer die Geschichte weiter kennt, Dankeschön.
Der weiß, dass dann die Löwen auf ihn warten. Der weiß, dass dann Feinde versuchen, ihn in Kerker zu nehmen. Der weiß um all diese Dinge, die dann auch kommen. Es ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, dann bekehrt sich einmal und hat man keine Probleme mehr. Nein. Lest Daniel weiter. Daniel weiß aber, entweder Gott segnet mich oder es ist kein Segen. Entweder ich bin in der Nähe meines Gottes oder es ist nichts. Und Gott bewahrt ihn. Du bist mir wertvoll, Daniel, wie ein Schmuck. Daniel lässt sich von seinem Gott dann nicht mehr abbringen. Nicht von seiner Karriere, er ist ja immerhin am Königshof. Nicht von den Verboten, dass man in Babylon dann diesem israelischen Gott nicht huldigen darf. Er zahlt dann den Preis. Das gehört zur Bekehrung auch mit dazu. Aber der Segen gehört eben auch mit dazu. Ich habe am 1. Januar für uns als Gemeinde eine Losung gezogen. Daniel 9, Vers 23. Du bist von Gott geliebt. Amen. Lasst uns miteinander beten.